So wie wir gehört haben, dass es irgendwo überall ein Ende gibt, bei der Freizeit, aber auch in der Gnadenzeit und in der gesamten Weltgeschichte, so gibt es natürlich auch an den Briefen, in den Briefen ein gewisses Ende, was auffordern soll, das Gehörte nicht nur so gehört zu haben, es klang ja schön, schön gesagt, richtig gesagt, sondern jetzt greife ich das neu auf. Und jetzt lebe ich das auch intensiver noch als zuvor. In den Worten, 4. Kapitel, 2 bis 6, geht es um die Aufforderung, jetzt durch das anhaltende Gebet diese Erkenntnis der Wahrheit wachzuhalten und auch ausführen zu können. Haltet an am Gebet und wachet in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich soll reden. Wandelt weise gegen die, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Also jetzt am Ende dieses Briefes will der Apostel Paulus deutlich machen, es ist euch nur neu vors Herz gestellt worden, wer Christus ist. Dass er Gott ist und dass in ihm wirklich alles verborgen ist, was ein Mensch zum seligen Leben braucht. Ihr braucht nicht mehr auf die Suche zu gehen. In ihm habt ihr alles. Jetzt kommt es nur darauf an, dass ihr ihn in euch regieren lasst. Und dann hat er dargestellt, was uns dann alles zuteil wird, was Jesus für uns getan hat, damit er die Gemeinschaft mit uns pflegen kann. Welche Voraussetzungen überhaupt geschaffen werden mussten, damit diese Vereinigung zwischen Gottes Geist und uns Menschen überhaupt möglich wurde. Das war ein langer Weg, ein schwieriger Weg, ein Weg der totalen Opferung und Hingabe. Jesus Christus musste einen schmachvollen Weg gehen, damit es überhaupt zu dieser Verbindung kommen konnte. Ohne diesen Weg würden wir außerhalb der Führung des Geistes Gottes bleiben. Würde der Geist Gottes überhaupt gar nicht zur Innenwohnung bei uns sein können. Denn weil alles, was in uns war, so verderbt war, dass kein Platz war für die Heiligkeit Gottes. Somit musste erstmal der Weg in unserem Leben frei gemacht werden, ein Raum geschaffen werden, wo die Heiligkeit Gottes Einzug halten konnte. Auch wenn wir das von außen her nicht so erkennen können, dass da ein heiliger Raum geschaffen worden ist, so ist es aber im inwendigen Menschen. Denn alles, was Sünde hieß, ist rausgeworfen worden, vernichtet worden. Jetzt war der Raum frei, jetzt konnte die Heiligkeit Gottes im Geist Einzug halten. Und das ist das gewaltige Versöhnungswerk und Liebeswerk Gottes. Und das sollen wir nicht nur erkennen, bejahen, sondern auch immer wieder dankbar darin leben. Und sagen, wunderbar, dass das möglich gewesen ist und dass das möglich bleiben kann in meinem Leben. Dass ich jetzt mit dieser Heiligkeit Gottes in der Welt leben darf. Dass ich mit ihr zu tun haben darf und dass ich von ihr bewegt werden darf. Nicht im Sinne des Gerichtes, wo die Heiligkeit Gottes dann sich auch mit den strahlenden Feuerglanzaugen und mit der Stimme des Schwertes und der Erscheinung der absoluten Reinheit und Gerechtigkeit das Gericht halten wird. Nein, Heiligkeit Gottes im Sinne von Annahme, Liebe, Aufheben, Gebrauch zum Guten. Das soll uns überwältigt haben und das sollen wir immer wieder suchen. Darum haltet an am Gebet und wacht, dass das, was Gott euch gegeben hat in seiner Heiligkeit, nicht wieder abhanden kommt, sondern dass es pulsiert. Sucht die Verbindung mit der Heiligkeit immer tiefer, immer mehr, damit ihr so erfasst werdet von der Heiligkeit, dass euer Leben die Heiligkeit Gottes auch widerspiegelt. Das ist das Verlangen des Apostel Paulus. Durch den Heiligen Geist redet er das, dass es in uns geschieht. Denn er weiß, wenn wir die Oase der Betrachtung des Wortes Gottes, die Oase des Lesens dieses Briefes verlassen und in diese raue, gegenwärtige, arge Welt kommen, soll uns die Heiligkeit weggenommen werden. Sie soll uns abgesprochen werden. Sie soll zurückgedrängt werden. Denn Heiligkeit passt nicht zur Unheiligkeit. Die Welt ist unheilig. Und sie nimmt nur die an, die auch unheilig sind. Und wenn jemand ein Wesen der Heiligkeit hat, muss es unbedingt bekämpft werden, muss es unbedingt zurückgedrängt werden, damit dieser wieder zur Welt passt. Oder er wird ausgegrenzt. Er wird nur noch bekämpft, weil er eben nicht zur Welt passt. Weil diese Heiligkeit Gottes straft die Welt. Und dazu ist Gemeinde Jesu auf Erden da. Sie ist das Licht, was die Finsternis straft und deutlich macht, dass Finsternis auch finster ist. Denn die Finsternis gibt ja oft gar nicht zu, dass sie finster ist. Dann würde sie ja darunter leiden. Sondern sie tut so, als ob sie das wahre Licht wäre und lädt alle ein, in diesem selben Scheinlicht zu leben. Und das von Tag zu Tag, immer wieder aufs Neue. Selbst wenn bei etlichen Wegen, und das erkennen wir ja auch in den Werdegängen der Menschen in dieser Welt, etlichen Wegen immer ein bitterer Nachgeschmack ist. Man hat Freude, irgendetwas in dieser Welt zu tun, der Sünde vielleicht Raum zu geben. Im Moment macht alles Spaß und ist alles schön. Und dann kommt der tiefe Zusammenbruch. Statt aber aus dem tiefen Zusammenbruch eine neue Erfahrung zu suchen, versucht man am nächsten Tag genau dasselbe zu machen. Und fängt genau wieder mit dem an, wo man am Vortag angefangen hat und erlebt am Abend wieder dasselbe. Und so von Tag zu Tag. Das heißt also, dass der Mensch in der Welt seine Finsternis nicht zugeben will, dass sie schlecht ist. Sonst würde er etwas Neues suchen. Und diese Finsternis soll aber durch das Licht des Evangeliums erhellt werden, beziehungsweise auch gestraft werden. Es soll gezeigt werden, das ist wirklich Finsternis. Sünde ist Sünde. Und die Folge der Sünde ist der Tod, ist das Ende, das Verderben, das Gericht. Das soll deutlich werden. Und wenn das Licht des Evangeliums nicht strahlt in diese Welt, würde kein Korrektiv da sein, würde kein Hinweis da sein, sich aus dem Scheinlicht, aus der Finsternis erlösen lassen zu müssen. Darum jetzt die Aufforderung an die Gläubigen, die das alles schon empfangen haben, das neue Leben und wieder neu bewusst geworden sind, wo sie hingehören und wer sie erlöst hat und wer sie auch leiten will, haltet jetzt das fest und bleibt darin. Haltet am Gebet. Hier könnten wir gerade dahinter einen Punkt machen und sagen, das ist das A und das O. Bleibe am Gebet. Wenn du mit deinem Erlöser nicht mehr sprichst, kannst du auch nicht hören, was dran ist. Sprich lange mit ihm. Bleib lange bei ihm. Höre, bis er dir Antwort gibt. Ich denke da manchmal an diesen kleinen Samuel, der hörte seinen Namen rufen. Samuel, Samuel. Als er in der Stiftshütte dem Eli diente. Und er dachte, das wäre Eli und kam immer zu Eli und er sagt, ich habe dich nicht gerufen. Aber wenn du nochmal hörst, dass du eingeladen bist, dann sage einfach, du Du bist da, dein Knecht hört dich. Dann höre auf die Stimme des Herrn. Und dann wird er dir sagen, was du tun sollst. Und dem jungen Samuel wurde sogar etwas gesagt, was dem altgewordenen Eli nicht mehr gesagt worden ist. Der altgewordene Eli sollte nämlich zurechtgerückt werden. Und er ließ sich aufgrund der Menschenliebe, die er sehr stark pulsieren ließ zu seinen Kindern, nicht mehr direkt korrigieren. Er musste also eine Demutskorrektur zulassen. Und ich nenne das mal so. Wenn ein kleiner Junge einen erwachsenen Menschen korrigieren muss, ist es etwas ganz Demütigendes. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Aber Gott benutzte den Samuel, um zu sagen, was Eli falsch gemacht hat und wie er sich verändern lassen müsse. Und hat durch Samuel dieses Gericht angekündigt. Und somit hatte ja Eli, der seine Menschenliebe teilweise über Gottesliebe stellte, beide Kinder verloren und selber ist er auch noch gestorben daran, an diesem. Ja, der Kindermund musste gebraucht werden, aber weil auch Samuel ein offenes Herz hatte. Er war wach, er war bereit zu dienen, er war bereit, den Weg zu gehen, den man ihm sagte. Herr, ich bin hier, Eli, ich bin hier, du hast mich gerufen, mitten in der Nacht, ich stehe auf. Ich will dienen, zu jeder Zeit, wann auch immer du es von mir verlangst. Das ist also eine wichtige Aufgabe und Aufforderung, die der Apostel hier gibt, damit eben unser Leben nicht in der Erkenntnis stehen bleibt und im praktischen Leben, ich sag mal, wieder versumpft, ja, wieder in den Niederungen sich findet, sondern dass wir bleiben in dem neuen Leben der Freude, der Geborgenheit und des Zieles, des festen Zieles. Wenn wir also auch in den Versen zuvor, wie gestern, über die Bezüge im Alltagsleben sprachen, dass die Bezüge nur dann gut funktionieren, wenn es ein Bezug des Dienens ist untereinander, sei es in der Ehe, sei es in der Familie, in der Gemeinde, dann gilt aber auch zugleich, auch in der Ehe und in der Familie, dass der eigene Bezug zum Herrn vorhanden ist. Wir sprachen davon, der Mann ist das Haupt der Frau. Und es steht auch geschrieben, Christus ist das Haupt des Mannes. Das bedeutet aber nicht, wenn der Mann das Haupt der Frau ist, dass die Frau keine eigene Beziehung haben muss zum Herrn. Weil sie sagt, na, ich richte mich nur nach meinem Mann. Nein, diese Dienstgemeinschaft setzt voraus, dass jeder seine eigene Beziehung zu dem Erlöser hat. Denn es steht in demselben Kapitel geschrieben, so ist weder der Mann ohne Frau, noch die Frau ohne den Mann in dem Herrn. Jeder muss das, was er persönlich vom Herrn bekommt, in die Dienstgemeinschaft bringen. Somit hat er eine senkrechte Verbindung zu seinem Heiland und eine waagerechte zum Dienen zum Nächsten. In der richtigen Ordnung. Mann ist das Haupt der Frau. Aber die Frau braucht, um das tun zu können, eine senkrechte Verbindung zu dem Erlöser. Verstehen wir? Somit kann sich ja keiner auf den anderen letztlich verlassen und auch nicht an ihm entschuldigen. Dass ich sage, na ja, mein Mann, der war ja gar nicht das Haupt so und deswegen mache ich ihm auch vieles falsch. Nein, du hast eine senkrechte Verbindung zu deinem Heiland. Und da gibt er dir die Kraft, den Platz einzunehmen, den du einnehmen darfst und sollst, wo du gesegnet bist. Du kannst dich nicht entschuldigen an den Fehlern der anderen, sondern du wirst ja persönlich gespeist. So betrifft also dieses Dienen und dieses Leben in dieser Welt auch zugleich die Bewahrung unserer Person und die Bewahrung zum allgemeinen Missionsauftrag in dieser Welt. Wir dürfen nie vergessen, dass wir als Gemeinde Jesu keinen Anteil mehr an den Wegen dieser Welt haben. Es sind ganz andere Wege, die Menschen in der Welt gehen. Optisch vielleicht gesehen, laufen wir auf demselben Bürgersteig. Inhaltlich gesehen, völlig andere Motive. Warum der eine über diesen Bürgersteig läuft oder der andere. Die Ziele, die geistlichen Ziele und eben die menschlichen Ziele sind unterschiedlich. Wir hatten das besprochen auch im Blick auf die Arbeit. Warum geht ein Christ zur Arbeit? Um zu dienen. Warum geht ein Weltmensch zur Arbeit? Um zu verdienen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Äußerlich sieht das gleich aus. Sie stehen am selben Platz, in derselben Firma. Aber innerlich tun sie eigentlich etwas ganz Entgegengesetztes. Und das sollen auch wir in unserem Leben hier im Missionsauftrag tun. Anders leben. Wir haben keinen Anteil an den Wegen dieser Welt. Durch den Herrn sind wir aus der Welt heraus erkauft. Aus der Welt heraus. Galater 1, Vers 4 sagt das so. Er hat sich für unsere Sünden dahingegeben, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt. Dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt. Nach dem Willen Gottes und unseres Vaters. Das heißt, Jesus Christus hat uns von dem Inhalt der Wege, dem Wesen dieser Welt, herausgerettet. Und wir sollen nicht wieder hineinfallen und nicht wieder hineinkommen. Wir haben einen anderen Lebensinhalt bekommen durch ihn. Darum verstehen wir ja auch diese Aufforderung, die immer nur in kurzen Sätzen besteht, aber der Inhalt ist sehr weitgreifend. In Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr seid von diesem Leben aus der Welt heraus gerettet. Jetzt steht ihr zwar wieder in der Welt, optisch geht ihr oft gleiche Wege, aber inhaltlich ganz anders. Ganz anders. Das größte Anliegen des Widersachers Gottes ist es nämlich, uns zurückzuziehen in das Wesen dieser Welt. Das meint auch der Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8, wenn er sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Verschlinge heißt einfach, sucht, wen er wieder in das Wesen der Welt zurückbringen kann. Denn da ist derjenige, der im Wesen der Welt ist, untauglich, das neue Leben zu verkündigen. Er kann es nicht, weil er ja selbst in dem alten Wesen lebt. Darum sollen wir beten und wachen, dass wir nicht zurückgezogen werden. In 2. Korinther 2, Vers 11 beschreibt der Apostel Paulus und sagt, das wissen wir ganz deutlich. Wir erkennen, was der Widersacher im Sinn hat. Es ist uns nicht unbewusst. Wir wissen genau, was er will. Er will uns wieder von dem Leben aus Gott entfremden und zurückziehen in das alte menschliche Wesen und Leben, weltliche Leben, aus dem Jesus uns erlöst und errettet hat. Es ist uns nicht unbewusst. Wir wissen das genau und weil wir es wissen, achten wir darauf im Gebet durch das Wachen, dass es nicht geschieht, dass wir ihm nicht die Ehre geben, dadurch, dass er gewinnt. An die Korinther allerdings musste dann eben Paulus auch dieses mahnende und warnende Wort schreiben, 2. Korinther 11, Vers 3 bis 4. Ich fürchte für euch, dass das leider wieder passieren kann. Ich fürchte, dass wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gedanken abermals zurückgelenkt werden auf das Leben des Wesens dieser Welt. Ich fürchte. Und zwar, weil sie ja doch wieder an eine menschliche Grenze gekommen sind, wo sie alles nur menschlich betrachteten. Wo sie sich gegenseitig nur noch menschlich betrachteten. Wo sie ihre Erkenntnisse in die menschlichen Möglichkeiten zogen. Wo sie menschliche Position eingenommen haben. Ich bin paulisch, ich bin apollisch, ich bin käfisch und so weiter. Sie waren also auf der Ebene, wo die Gefahr bestand, dass sie absolut wieder abdriften. Es bleibt noch der Glaube, dass ein Gott da ist, aber das Leben, das Zeugnis, wird zunichte gemacht. Ich fürchte, sagt der Apostel Paulus, so wie einst die Schlange Eva verführte mit ihrer List, dass auch eure Gedanken abgesondert werden vom Herrn. Eure Gedanken wieder anders gelenkt werden. So sollen wir beachten, dass wir, und das ist vielleicht auch wichtig für uns so neu kennenzulernen, dass wir keine Verbündeten in dieser Welt des Unglaubens haben. Wir haben keine Verbündeten. Alle, die Jesus nicht im Herzen haben, können niemals unsere Verbündeten sein. Nur die Glaubensbrüder und Schwestern, die gleichfalls Jesus im Herzen tragen. Darum diese Aufforderung zum beständigen Gebet, um wach zu bleiben, nicht wieder falsche Verbindungen und Verbündete zu suchen. Römer 12, Vers 12 betet alle Zeit ohne Unterlass. Auch 1. Thessalonicher 5, 17 betet, betet. In Lukas 18 gibt der Herr dieses Gleichnis von der bittenden Witwe. Ja, so wie sie betet. Betet, betet. Ihr werdet zum Schluss dann immer den Sieg behalten. Betet. Um der Gemeinde Jesu dienen und sich von der Welt unbefleckt erhalten, wie es Jakobus sagt in Jakobus 1, 27, denn das ist ja Gottesdienst, müssen wir durch das anhaltende Gebet in der Gemeinschaft mit Gott und dem Vater bleiben. Wir müssen einfach schon von klein auf, und Luther hat das mal so gesagt, habt das jetzt nicht hier bei mir, er hat gesagt, ihr müsst eure Kinder auch schon lehren, dass das Gebet das Wichtigste ist am Tag. Und wenn es ein auswendig gelerntes Gebet ist oder ein Vaterunser, betet, lasst sie das beten, morgens, abends, dass sie merken, ohne Gebet kommen wir nicht gut durch die Nacht. Ohne Gebet kommen wir nicht gut durch den Tag. Und das sollen wir von Kindesbeinen an lernen, in dieser Gebetsgemeinschaft mit Gott bleiben zu können. Denn durch das Gebetsleben zeigen wir auf und wir beweisen, dass es kein anderes Heil und keine andere größere Macht und Hilfe gibt, außer in Jesus Christus. Wer betet, macht es deutlich, dass es nirgendwo anders Hilfe gibt, auch nicht geben kann. Wer könnte denn in der Welt dem neuen Leben aus Gott auch noch aufhelfen? Dazu muss man das neue Leben ja haben. In der Welt ist es nicht vorhanden. Obwohl die Welt auch sucht nach Möglichkeiten, ein geregeltes und kraftvolles Leben zu haben, und dazu nach Möglichkeiten sucht über sich hinaus, aber feststellen muss, dass es nicht geht. Und wir beweisen durch das Gebet zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus, dass er die einzige und wahre Kraftquelle ist, die uns erhält in dieser Welt, die das Licht in uns stets leuchten lässt. Ich freue mich immer wieder über diese Stelle, dass im Tempel, zunächst in der Stiftshütte, dann im Tempel zu Jerusalem, etwas immer zu sehen sein musste. Es war der Leuchter. Der durfte auch nicht eine Stunde dunkel sein. Immer leuchten, 24 Stunden jeden Tag. Und dafür musste gesorgt werden, das Öl musste Heiligsein, geheiligtes Öl, immer wieder aufgegossen werden. Und wir wissen, wie traurig das Volk Israel war, als der Tempel unter Antiochus Epiphanes zerstört bzw. verunreinigt worden ist und das Licht nicht mehr leuchtete. Und das war das Erste, was sie wieder entzünden wollten. Wir brauchen das Licht. Wenn kein Licht leuchtet, dann haben wir keine Orientierung. Und so muss das Licht in uns jeden Tag leuchten. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Und das sagen wir durch das Gebet. Das Licht in uns soll brennen bleiben. Das Gebet soll ein aktives Gebet sein, das heißt, ein Gebet, das erwartet das, worum man betet. Ein Gebet, was nur eine Möglichkeit in die Luft setzt, naja, kommt's, dann kommt's, kommt's nicht, dann kommt's eben nicht, ist ein Gebet des Unglaubens. Diese Gebete durch den Heiligen Geist sind erwartungsvolle Gebete, die erfüllt werden. Ein aktives Gebet ist auch das Wachstum im Geist zu erfahren. Ich will es erfahren, ich werde es erfahren. Ich werde wachsam sein und ich werde geistlich die Dinge des Alltags beobachten. Nicht, es könnte eventuell sein, sondern ich werde es tun. Das ist ein aktives Gebet. Herr, ich danke dir, dass du mir Kraft gibst. Ich werde die Dinge jetzt geistlich betrachten. So gehen wir im Glauben voran und das will der Apostel Paulus ja auch den Geschwistern zu Kolossee gesagt haben. Ihr habt alles gehört, wer Gott in Jesus Christus ist. Jetzt betet aktiv und geht in der Erwartung dessen, was ihr gebetet habt, durch den Alltag. Damit ihr nicht von den listigen Anläufen des Widersachers erneut gefangen oder aufgehalten werdet. Darum verstehen wir diese Worte des Herrn Jesus viel besser, die er schon vor Golgatha seinen Jüngern quasi einschärfte in Gethsemane. Er hatte einen Gebetskampf, um genau den Willen Gottes des Vaters zu erfüllen. Und der Gebetskampf war so hart, er gab nicht nach, dass sogar die Schweißtropfen wie Blutstropfen waren. Er gab nicht nach. Aber was war mit den Jüngern? Eingeschlafen. Gar kein Gebetskampf, obwohl er zuvor gesagt hat, bleibt hier, wacht mit mir. Eingeschlafen. Und dann sagt er ihnen, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Denn wenn ihr erst mal drin seid, dann müsst ihr euch erst immer wieder die Augen reiben, damit ihr mal wieder klar sehen könnt. Das dauert. Ihr werdet nicht von einer Sekunde zur anderen hellwach sein, sondern dann müsst ihr erst mal euch orientieren, wo sind wir überhaupt, ja? Und das braucht so viel Zeit für jeden Tag, bevor wir die Orientierung wiederfinden. Deswegen wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das Wachen ist zum einen das Wachen für uns selbst, dass wir nicht in Gleichgültigkeit verfallen, dass wir nicht alles so gehen lassen, wie es geht und sagen, das ist nun mal so und es bleibt nun mal so und auf diesem Wege dann wieder vielleicht zurückgezogen werden auf sündige Wege, das heißt aus der Absonderung für den Herrn, denn der Herr hat uns für sich abgesondert. So wie er einst das Volk Israel von allen Völkern abgesondert hat, so sonderte er uns innerlich nur für sich ab. Ihr gehört mir, ich brauche euch in dieser Welt. Und zum anderen ist das Wachen notwendig, dass wir in der Freude bleiben auf den Tag der Wiederkunft des Herrn. Dass wir nicht überrascht sind, dass der Herr plötzlich kommt. Nicht? Wir kennen ja die Aussagen, wenn jemand verstorben ist. Ach, gestern habe ich doch noch telefoniert mit dem, dann ist der für gestorben. Ja, wie kommt denn das? So plötzlich mit 97 Jahren gestorben. Ja, ja, so redet der Mensch in der Welt. Er ist immer wieder überrascht. Auch wenn er 105 wird, ja, ist er plötzlich gestorben. Gestern war doch noch alles anders. Das soll bei uns nicht so sein. Wir sollen in der Erwartung stehen und sagen, gut, dass du jetzt kommst. Gut, dass du uns jetzt aufnimmst. Wir wissen nicht Tag und Stunde, wie es in Matthäus 25, 13 heißt. Aber wir sind bereit und freuen uns auf den Tag. Darum ist das Wachen und Beten so wichtig, dass wir sagen, gut, dass du heute kommst. Ich brauche gar nicht nach Berlin zu fahren. Ich werde heute aufgenommen in den Himmel. Gut, das sehen wir jeder Tag. Natürlich bleiben dann unsere Pläne auf der Strecke, von denen wir gedacht haben, wir könnten sie noch verwirklichen. Aber sie sind nichts gegen die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Sie sind nichts dagegen. Deswegen ist es gut, dass der Herr genau in dem richtigen Augenblick kommt und uns aufnimmt. Wir können leicht durch die Alltagsgeschehnisse ansonsten von dieser Wachsamkeit, von dieser Freude auf die Wiederkunft Jesu geführt werden. Auch solche Aussagen, liebe Geschwister, sind ja menschlich verständlich, aber geistlich nicht akzeptiert. Dass auch Eltern manchmal sagen, nein, ich möchte hier noch bleiben und der Herr soll mich noch nicht abrufen, ich möchte für meine Kinder hier bleiben. Menschlich verständlich, geistlich aber abwegig. Weil wir nämlich wissen sollen, dass der Herr für unsere Kinder viel besser sorgen kann als wir. Es kommt nicht auf uns an. Solange der Herr will, dass wir hier sind, gibt er uns die Verantwortung des Mittragens. Aber er kann das viel besser auch ohne uns. Wir sind nicht die wichtigen Leute, sondern wir sollen von dem Wichtigen, nämlich dem Herrn, gebraucht werden für den Nächsten. Und wenn der Herr sagt so, jetzt nehme ich dich weg, dann sorgt er auf andere Weise für den Nächsten. Verstehen wir? Die Freude, aufgenommen zu werden in die Ewigkeit, soll uns nicht abhanden kommen. Darum mahnt auch in Lukas 21 Jesus die Jünger und seine Zuhörer, dass sie von den Alltagsgewohnheiten nicht abgelenkt werden vom eigentlichen Leben mit Gott. Vers 34, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung. Und dann dieser Tag schnell über euch kommt, denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen. Sorge der Nahrung, also ganz natürliche Dinge, Essen, Trinken, dürfen uns nicht von der Wachsamkeit und der Bereitschaft, dem Herrn entgegenzugehen oder ihm hier noch zu dienen in der Zeit abhalten. Auch in Matthäus 24 lesen wir noch solche hinweisenden Worte und mahnenden Worte, wo es heißt, gleich wie es zu der Zeit Noahs war, Vers 37, so wird es auch sein bei der Zukunft des Menschensohnes. Wie sie damals waren in den Tagen vor der Sintflut, was taten sie? Ganz normale Dinge. Sie aßen, sie tranken, sie freiten und sie ließen sich freien bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und sie achteten es nicht. Also die ganz normalen täglichen Dinge, Essen, Trinken und Heiraten, haben sie so in Anspruch genommen, dass sie überhaupt nicht mehr mitbekommen konnten, was Gott tut. Es war einfach keine Verbindung mehr da, die früher da gewesen ist von Anfang an. Denn Gott klagte, jetzt wollen sie sich nicht mehr strafen lassen von meinem Geist. Das war mal am Anfang anders. Aber jetzt haben sie sich einfach den Möglichkeiten in dieser Zeit überlassen. Essen, trinken, heiraten, Freude in dieser Welt haben. Heute sagt man Spaß oder Fun, ja, all das. Und sie achten es nicht mehr. Die wissen gar nicht mehr, was ich jetzt tue, dass ich weitergegangen bin. Sie bleiben einfach zurück. Diese Gefahr lauert auf alle, die mal erleuchtet gewesen sind durch den Geist Gottes. Wir sollen zwar alles gebrauchen dürfen in dieser Welt, was Gott geschaffen hat, aber nichts soll uns von diesem Wachsein in Jesus trennen können. Vielmehr darf unser Gebet so gewiss sein, dass wir alles mit Danksagung einnehmen und den Sieg Jesu immer wieder erfahren. Dass alles erfüllt wird durch die Gegenwart des Herrn und unsere Bewahrung auch gewährleistet ist auf dem Wege durch die Zeit. Unser Gebetsleben, das soll auch ein Fürbittegebet noch sein. Das heißt also, es soll eine gewisse Kraft und Stärke in sich haben, die nicht nur mit uns zu tun hat und für uns. Das liegt uns natürlich sehr nahe, dass wir erstmal nur für uns beten, nicht? Und dass wir sagen, Herr, das ist meine Sache, das ist mein Problem, das ist meine Frage, das ist meine... Ja, das sind oftmals so viele Sachen, dass wir gar keine Kraft mehr haben. Ach, ist da noch jemand, der ein Bedürfnis hat, für den wir beten sollen? Ja, das reicht nicht. Aber es soll so sein. Wir sollen so viel Gebetskraft haben, dass es auch noch ausreicht für den anderen. Darum sagt der Apostel Paulus, betet auch für mich. Vergesst das nicht. Denkt nicht nur an euch, ihr müsst so viel Gebetskraft haben, dass ihr auch zugleich, wenn ihr für euch betet, auch für mich betet, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden, das Geheimnis Christi. Denkt also auch daran. Also unser Gebet soll so eine Kraft und Energie haben dürfen, dass es nicht nur unser Leben recht führt und bewahrt unter der Leitung des Geistes Gottes, sondern zugleich auch noch Kraft ausströmt für den Auftrag, den allgemeinen Auftrag der Gemeinde und anderen Glaubensgeschwistern in dieser Welt. Eine offene Tür des Wortes betet auch dafür. Offene Tür, dass das Geheimnis der Erlösung gesagt werden kann, der Erlösung in Christi. Und eine offene Tür des Wortes, damit ich weiß, wie ich reden soll. Das bloße Reden macht's ja nicht. Man kann ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Das macht's ja nicht, sondern das Wie. Das Wie. Manchmal ist es auch so, im praktischen Berufsleben, dann will vielleicht, wenn jemand die Gabe nicht hat, der Meister oder auch ein Mitarbeiter, einem eine Sache erklären und dann redet er eine halbe Stunde, statt zu sagen, du musst das von links nach rechts legen. Ja, man kann eine halbe Stunde über eine Sache referieren und hat nichts bewirkt. Deswegen, das Wie ist auch so wichtig, dass man gleich auf den Punkt kommen kann, darauf kommt es an. Natürlich muss das in uns geordnet werden. Sonst verlieren wir uns und schwimmen in allen Möglichkeiten umher und sagen nicht, worauf es ankommt. Und Paulus wusste das. Das Wie wird angefochten. Du kannst reden, Paulus, so viel du willst. Ja, in Athen, wir stellen dich hier auf den Areopag und nun erzähl mal, was du willst. Aber du sollst nicht dazu kommen, zu dem Punkt, das Wie, und dass dann bei dem richtigen Wie das Wort zu den Herzen dringt. Da wollen wir aufpassen, dass das nicht gelingt. Und Paulus sagt, betet darum, betet auch für mich, dass ich rede von diesem Geheimnis, von dem Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Wie ich reden soll. Und das ist immer unterschiedlich. Ein Glaubensbruder sagte mal zu mir, was soll ich denn in dieser Gruppe und Gemeinde predigen? Sag ich, weißt du, du musst das predigen, was auf dich zurückkommt. Ja, da kommt gar nichts. Ja, dann hast du auch nichts zu predigen. Das heißt, du kannst nicht jeder Gruppe genau immer dies Wie, dasselbe Wie geben. Jede Gruppe ist anders. Und der Herr muss dir dieses Wie verklären. Wer sind die Menschen jetzt? Wen hast du da vor dir? Und jetzt musst du genau da hineinreden. Das ist ein Unterschied, ob du vielleicht mit Akademikern reden musst oder mit Handwerkern. Das ist ein Unterschied. Ein Unterschied, ob man nur mit Frauen redet oder nur mit Männern. Ein Unterschied, ob man mit Kindern oder mit Jugendlichen redet. Wie? Es ist immer eine andere Rede, aber mit dem richtigen Grund. Darum bat auch Paulus: Ich brauche nicht nur die offene Tür des Wortes, sondern auch das Wie in der jeweiligen Situation, wie ich es sagen soll. Es geht um das Geheimnis der Erlösung. Also die Weisheit brauche ich, alles, was mir gegeben ist, immer wieder in der richtigen Art sagen zu dürfen. Dass die Verdunklungsversuche des Feindes, wenn ich nämlich nicht das richtige Wie treffe, greifen können. Er verschleiert dann alles, was ich sagen kann, wenn das Wie nicht getroffen wird. Und das soll nicht entstehen dürfen, sondern es sollen Entscheidungen für Christus getroffen werden können. Das Wort soll in die Herzen gehen und das heißt Erweckung. Dadurch, dass wir in unserem Leben nichts höher und nichts wichtiger achten als die Kraft und Gegenwart Jesu allein, können wir siegreich für die Mitmenschen, die Obrigkeiten beten. Wenn ich 1. Timotheus 2, Vers 1 und 2 lese, dann frage ich mich, ist das nicht zu viel verlangt? Ist das nicht eine zu große Aufgabe, die man den Gläubigen auch noch aufs Herz legt, wenn dort steht, du sollst für alle Menschen beten? Ermahne nun jeden, dass man vor allen Dingen zuerst tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksang für alle Menschen. Ja, da bin ich ja schon so ausgelastet. Habe ich ja keine Kraft. Wenn die meine Probleme kennen würden, na dann würden die verstehen, dass ich nicht noch für andere das auch noch aufbringen kann. Verstehen wir? Das gehört aber mit dazu. Ja, für die Könige, für die Obrigkeiten, für alle Obrigkeit. Auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Und später heißt es dann, weil ja alle erreicht werden sollen mit dem Evangelium. Und wer nicht für diese betet, wenn wir nicht für sie beten, gibt es keinen, der es tut. Die Kraft in den Gläubigen soll also so wachsen zum Gebet, dass wir weltumspannend beten können. Wir merken, dass wir da auch im Werden und Wachsen sind, aber das ist das Geschenk Gottes, dass wir das können. Dass wir alles quasi mit dem Gebet mittragen dürfen. Weil Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Paulus wusste, dass nur die Gläubigen durch ihr Gebet ihm eine Hilfe sein konnten in der Verbreitung und Ausbreitung des Evangeliums und nicht die Mächtigen in dieser Welt. Für die muss auch erstmal gebetet werden, dass sie so eine Form einnehmen, dass sie kein Hindernis werden für das Evangelium. Aber eine Hilfe sind sie nicht. Das wusste der Apostel deutlich. Deswegen sagte er es den Gläubigen, den einfachen, den schlichten Gläubigen, in deren Herz aber auch Jesus lebte. Ihr seid diejenigen, die jetzt für mich beten können. Und ihr habt die Vollmacht, dass ich weiß, wie ich reden kann. Und dann noch der Punkt, wo er sagt, so, jetzt wisst ihr ja Bescheid, darüber, was euch alles geschenkt ist und wie ihr einander dienen könnt, wie ihr leben könnt in Kolossee zu einem Zeugnis der Gnade Jesu. Aber ihr werdet ja Kontakt auch mit den Ungläubigen haben. Darum denkt daran, wandelt mit großer Weisheit gegen sie. Mit großer Weisheit. Und wenn ihr mit denen, die draußen sind, reden sollt, dann passt auf, was ihr sagt. Eure Rede soll lieblich sein und mit Salz gewürzt. Lieblich, Ach, das soll ein Aufhorchen geben, eine Öffnung des Herzens, Dankbarkeit. Das soll es geben. Also, eure Rede sei allezeit lieblich mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr mit einem jeglichen reden und ihm antworten könnt. Genau dasselbe wie, was Paulus für sich auch erbat. Betet für mich, dass ich dieses Wie auch habe. Aber betet auch für euch, dass ihr das Wie habt. Ihr könnt reden, aber es kommt darauf an, wie. Ihr könnt reden, aber alles zu seiner Zeit. Denn auch Schweigen gehört zum Reden. Jesus schwieg still und redete an manchen Stellen gar nicht mehr. Und diese Rede war viel lauter noch als die Rede zuvor. Ja, sagst du denn überhaupt nichts mehr? Das beschäftigte die Leute, warum jemand schweigen kann, wenn er so angeklagt wird. Das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise fährt man aus der Haut. Ja, aber da schweigt einer und wird so angeklagt. Ja, redest du nicht mit mir? Weißt du denn nicht, dass ich Macht habe? Das war nur die Einbildung, du hättest keine Macht. Ich darf schweigen. Wenn du etwas an mir vollführen kannst, dann ist es nur unter der Zulassung des himmlischen Vaters. Was für eine Vollmacht. Also gehört auch Schweigen zum Reden. Wandelt weise gegen die, die draußen sind. Bleibt gebunden im Herrn. Nicht gebunden an Menschen und ihre Arten und Weisen. Menschen des Unglaubens haben ja auch Wesenszüge, die uns provozieren können und herausfordern können zu Reaktionen, die nicht gut sind. Weil wir glauben, wir müssten ihnen unbedingt jetzt mal die Wahrheit sagen. Zugleich spüren wir, die wollen sie gar nicht hören. Aber weil wir provoziert sind, geben wir nicht auf und drängen ihnen einfach die Worte auf. Das soll nicht geschehen. Nicht gebunden an die Menschen, sondern gebunden im Herrn bleiben. Unser Lebenswandel in dieser Welt soll diese Gebundenheit an Jesus Christus offenbar machen. Wir haben die Freiheit zum Dienen. Wir haben die Freiheit zum Reden, zum Schweigen, die Freiheit, Seelen für Jesus zu gewinnen, aus der Abhängigkeit von ihm. Es soll so sein, dass der Herr Menschen und Situationen gebrauchen kann, uns in wichtige Lebensbereiche hineinziehen zu können. Hier verstehen wir auch dies Wort aus Römer 8, Vers 28. Alle Dinge müssen, wenn wir wachsam bleiben und betend, uns zum Besten dienen. Alle Dinge. Denn Gott benutzt Situationen, die augenscheinlich äußerlich nicht gut aussehen, letztlich zum Guten für uns. So könnten wir nachlesen, wie das sich mit Bileam verhalten hat. Er wurde berufen oder gerufen von dem Moabiter König, das Volk Israel zu verfluchen. Und er hätte es auch getan, denn er sagt, wenn Gott es zulässt, mache ich das auch. Aber ich habe Bange, wenn Gott das nicht will, kann ich das nicht machen. Er kriegte so viel Geschenke, dass er sich überreden ließ, na, also die Geschenke sind ja toll, müsste ich eigentlich doch versuchen, vielleicht lässt Gott doch zu, dass ich sie verfluchen kann. Und dann ging er mit. Der Herr hat gesehen, dass er sehr viel auf die materiellen Dinge Wert legte. Die Geschenke, obwohl er gesagt hat, naja, du kannst mir geben, was du willst, aber wenn Gott es nicht zulässt, aber eigentlich wollte er sie schon haben. Und dann ließ der Herr das zu, dass er hingeht. Er teilte aber Bileam eine Lehre auf dem Wege, in dem der Engel mit dem hauenden Schwert sich in den Weg stellte und letztlich sogar der Esel eine Sprache bekam, um dem Bileam deutlich zu machen, dein Weg ist falsch. Gott konnte mit Bileam nicht reden, deswegen hat er durch den Esel mit ihm geredet. Durch den, den er für nichts achtet, er schlug ihn, du bist ja gar nichts wert, aber Gott hat ihn benutzt. Und dann musste Bileam, obwohl er Altäre gebaut hat nach dem Vorbild dieses Moabiterkönigs, der wusste, wenn der so einen Altar baut, dann kann der auch fluchen. Denn man hat ihn ja nicht umsonst gebeten, Israel zu verfluchen, wenn man nicht wusste, dass der das kann. Der kann das. Wenn der wirklich jetzt was sagt, dann stimmt das auch. Und dreimal musste Bileam segnen. So lesen wir es in 4. Mose 24, 10. Ich habe dich berufen, Israel zu verfluchen, und dreimal hast du nun gesegnet. Ja, ich kann nichts anderes machen. Oder wenn wir daran denken, beim Einzug nach Jerusalem brauchte der Herr einen Esel. Er hatte keinen. Die Jünger hatten auch keinen weiter. Da hat der Herr gesagt, ja, dann geh dorthin, und wenn ihr da einen seht, ja, dann bindet den ab, bringt den her. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr das macht, sagt einfach nur, der Herr bedarf sein. Und es funktionierte. Eine Situation wurde ins Feld geführt, die zum Guten diente, damit Jesus auf diesem Esel Einzug halten konnte nach Jerusalem. Oder denken wir an die Aufforderung an die Jünger, bereitet das Passamahl zu. Ja, wo denn? Ja, ihr werdet einen Mann sehen, dem folgt nach, und werdet in einen Raum kommen, und dann fragt ihr einfach, wo ist hier der Raum und wo ist der Platz, wo wir mit unserem Meister das Passa feiern können. Dann wird man euch das zeigen und sagen, hier, da, da und da. Die Situation arbeiten mit. Ungläubige müssen mitarbeiten. Alles muss uns zum Besten dienen. Wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, wenn wir wachend und betend sind. Das steht ja in Lukas 22, 11 bis 12. Diese Findung des richtigen Saales. Durch den umsichtigen und von Gott abhängigen Wandel der Gläubigen werden wir frei bleiben zu dem Missionsauftrag in dieser Welt. Dann stimmt auch das Wort, und dem können wir nachkommen und nicht nur lesen, Vers 5, kaufet die Zeit aus. Das funktioniert durch das Wachen und Beten. So nutzte auch der Apostel Paulus seine Freiheit, er war frei, seine Freiheit in Christo, anderen dienen zu können und anderen zu dienen. Im 1. Korinther 9 betont er das, er betont also zunächst seine Freiheit in Christo und sagt, obwohl ich, Vers 19, frei bin von jedermann. Von jedem. Das entspricht unserem menschlichen Wesen nicht. Wir möchten gerne Verbindung haben mit jedem, aber nicht frei sein. Wir möchten uns mit anderen zusammenschließen, auch menschlich. Immer versichert sein, da ist einer für mich da und der ist für mich da und der, ja. Das ist unsere menschliche Art. Paulus sagt, obwohl, ich bin frei von jedem. Er kann da sein, aber er muss nicht da sein. Ich bin frei. Und obwohl ich frei bin, habe ich doch mich selber jedermann zum Knecht gemacht. Aus Freiwilligkeit des Dienens, damit ich ihrer viele gewinne. Ich bin ein Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden wie einer unter dem Gesetz, auf dass ich diese unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden, so ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, auf dass ich die, so ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden, ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin jedermann allerlei geworden, auf dass ich allenthalben ja etliche selig mache. Solches aber tue ich um des Evangeliums willen, auf dass ich sein teilhaftig werde. Also allein diese Ungebundenheit an den Nächsten ließ den Apostel Paulus frei bleiben zum Dienst am Nächsten. Dazu sind wir berufen. Wo wir gebunden noch sind an Menschen, sind wir nicht frei zum Dienen. Ich sage ja oftmals auch zu Eheleuten, Ehe ist ja auch eine, also Ehe und Familie, nicht? Da ist ja auch dieses Wort, lateinische Wort famulus drin, verborgen, das heißt Diener. Das ist ein Diener. Eine Familie ist eine Dienstgemeinschaft. Wie kann man aber einander dienen, wenn man voneinander abhängig ist? Wir können nur dienen, wenn wir frei sind vom Nächsten. Und darum, bei der Ehe, muss der Herr in der Mitte sein. Dass wir frei sind von dem Partner, um ihm recht dienen zu können. Und der andere wieder auch mir. Und dann gibt es eine wunderbare Ergänzung. Das heißt, frei sein und dienen können. Obwohl ich von jedermann frei bin, habe ich mich jedermann zum Knecht gemacht, um ihm zu dienen. Ich bleibe aber in der Freiheit, nicht wieder im Clinch mit dem menschlichen Nächsten. Wir erinnern uns, dass wir in diesen Tagen auch davon gesprochen haben, dass wir, seitdem wir wiedergeboren sind, niemand mehr kennen, also was prägend für unser neues Leben ist, nach dem Fleisch, sondern nur noch nach dem Geist. Und obwohl wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so sagt der Apostel Paulus, kennen wir ihn nicht mehr. Nur noch nach dem Geist. Wir suchen nicht die äußere Bindung, sondern die Freiheit äußerlich, um dienstbar sein zu können für das Eigentliche. Das ist so wichtig. Wir können unseren Kindern auch nicht dienen, wenn wir sie ständig umklammern und festhalten. Sondern wir müssen Freiheit zum Wachstum geben, innerlich von ihnen gelöst sein, um ihnen dann doch wegweisend zur Seite zu stehen. Und wir merken, wie schwer das manchmal ist, auch im Familienkreis, wenn die Kinder flügge werden und eigene Wege gehen wollen und das Elternhaus verlassen. Nicht? Dann, unsere Kinder haben dann ja dafür gesorgt, dass die Mama ein Handy hat, ja, weil die Mama ja dann wenigstens mal anrufen kann, ne? Ja, damit irgendeine Verbindung da ist, weil sie wissen, die Mama leidet ja dann auch, wenn sie nicht sichtbar da sind. Ja, das ist, der Ablösungsprozess ist schwer, oft. Aber nur so können wir dem Nächsten wirklich helfen und dienen. Das meint der Apostel Paulus. Dazu ist Gebet und das Wachen im Geist nötig. Draußen, ja, die da draußen sind, das sind ja immer noch die, die in der Vertrautheit mit der Welt leben, mit den weltlichen Möglichkeiten. Diese sollen uns nicht wieder aus unserer Berufung zurückziehen, sondern wir wollen ihnen helfend zur Seite stehen. Eure Rede sei lieblich und gewürzt, um Jesus im Alltag zu dienen, soll also auch unsere Aussage, unsere Weitergabe des inwendigen, der inwendigen Freude mit Worten wohltuend sein. Das Gute immer meinend. Nicht zu unnützer oder sündiger Rede verführen lassen, weil dadurch der Widersacher ein neues Einfallstor für seine Machenschaften sucht und finden möchte. Vielmehr soll unsere Rede immer nicht nur das Gute suchen, sondern sogar gewürzt sein. Gewürzt sein heißt, einen Weg aufzeigen, der gangbar ist. Nicht nur das Gute suchen, wohlwollend dem Nächsten gegenüber sein, sondern zeigen, wie der gute Weg aussieht. Ob er nun angenommen wird oder nicht, das spielt die Rolle nicht. Wir sollen als Kinder Gottes geistlich antworten. Nicht unbedingt mit Bibelworten, sondern mit der geistlichen Gesinnung. Geistliche Antworten auf Lebensfragen geben. Unsere Umgebung soll durch uns erleuchtet werden, erleuchtet durch die Wahrheit. Der Herr Jesus sagte auch in Matthäus 10, seid alle Zeit bereit und sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht, was ihr reden sollt. Der Vater im Himmel wird es euch geben, aber seid bereit, dass ihr es empfangt und dass ihr es dann sagen könnt, wenn ihr auch in schwierige Situationen kommt. Reden zur Besserung. Ich lese dazu nochmal Epheser 4, Vers 29 und 30. Lasst kein Faulgeschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich ist zur Besserung. Also das soll schon kontrolliert werden, ist das jetzt wirklich zur Besserung, ist das mit Salz gewürzt, zeigt das wirklich den guten Weg auf oder grenzt es den Nächsten aus, weil ich einfach jetzt mal Recht haben will und weil ich jetzt meine Schau dem anderen darstellen will. Nebenbei gesagt, liebe Geschwister, darauf kommt es überhaupt nicht an, ob der andere mich versteht. Das ist auch so ein Kampf oftmals in unserem Glaubensleben. Wir möchten den Nächsten zwingen, uns zu verstehen. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Sondern es kommt darauf an, dass er versteht, dass Gott ihn liebt. Er muss mich überhaupt nicht verstehen. Deswegen muss ich mich auch nicht rechtfertigen und mich und meine Erkenntnis nicht verteidigen, sondern ich muss losgelöst sein auch von mir und den Nächsten darauf hinweisen, dass es eine Hilfe gibt bei Gott, die er dann annehmen kann. Und die muss ich nie verteidigen, die Hilfe bei Gott. Das macht Gott selbst. Ich darf es nur so sagen. Aber viele Reden können leicht dazu ausufern, dass man die eigene Erkenntnis verteidigt. Und der andere muss sie unbedingt akzeptieren. Nein, er muss sie nicht akzeptieren. Wir dürfen sie bei uns behalten, ohne dass ein anderer das akzeptiert. Darum, alles soll zur Besserung dienen in der Rede, wo es nur tut, dass es holdselig sei zu hören. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag eurer Erlösung, das heißt Aufnahme in den Himmel. Um in diesem Glaubensauftrag Jesu, unseres Heilandes, festzustehen und festzubleiben bis ans Ende, müssen wir, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, in diesem aufrichtigen Gebet und Wachen vor Gott bleiben, damit er uns immer lenken und leiten kann, und zwar ganz individuell von Fall zu Fall, von Situation zu Situation. Denn keine Situation gleicht der anderen. Sie sind alle individuell und Gott will uns ganz individuell gebrauchen. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Bei dem einen ist das Wort dran, beim anderen jenes Wort. Obwohl vielleicht die Situation äußerlich gesehen gleich aussieht. Alles tut um Jesu willen, der uns erkauft hat mit seinem Blut. Manche sagen, und das möchte ich mal zum Schluss noch anfügen, manche sagen, na ja, ich bin überhaupt gar nicht geschickt, so zu beten. Ich muss erst mal würdiger werden. Ich muss erst mal würdiger werden, um überhaupt so beten zu können. Und da hat Luther so wunderbar geschrieben, wenn du nicht eher bitten willst, als bis du dich würdig und geschickt weißt oder empfindest, dann darfst du gar nicht mehr beten. Denn unser Gebet muss sich doch nicht auf unsere noch des Gebets Würdigkeit, sondern auf die unwandelbare Wahrheit der göttlichen Zusage gründen. Ja, das ist ein weiser Satz. Das heißt, wenn wir warten, bis wir eine Form der Würdigkeit haben und dann so beten können, werden wir nie beten in dieser Haltung. Darum fangen wir einfach an und geben dem Herrn die Ehre nach dem, was er uns schon gegeben hat. Betet, sagt der Apostel Paulus, und wachet und betet zugleich auch für uns.